Die heutige Folge von Alliteration am Arsch wird euch präsentiert von Blinkist. Blinkist ist eine App, mit der ihr kurz zusammengefasste Bücher, also Sachbücher hören könnt, sogenannte Blinks. So ein Sachbuch ist da in 10 bis 15 Minuten zusammengefasst und ist ideal für Leute, die wenig Zeit zum Lesen haben, aber viel mit der Bahn fahren oder viel joggen gehen, so wie ich zum Beispiel.
Genau, so krasse Sportler wie du, Reinhard, genau. Das Leben zusammenzufassen, etwas zu verkürzen, ist ja sehr wertvoll. Beispielsweise bieten wir in Zukunft auch eine Alliteration am Arsch-Variante an, in der Reinhard gar nicht mehr vorkommt. Da wird Reinhard komplett rausgeschnitten, ihr hört also nur noch mich sprechen. Das ist wie bei Blinkist, ihr bekommt eigentlich das Beste in kurz zusammengefasster Variante und den Mist, den ihr nicht braucht, der fällt hinten über. Das funktioniert bei Alliteration am Arsch und bei Blinkist erst recht. Also Blinkist, Daumen hoch.
Wenn ihr dazu zusätzlich noch über www.blinkist.de/AAA geht, dann bekommt ihr dort auch noch 25% Rabatt aufs Jahresabo. Ihr könntet euch damit zum Beispiel Carl Sagan, Der Drache in meiner Garage anhören oder Die Kunst der Wissenschaft, Sinn von Unsinn zu unterscheiden. Großartiges Buch, sollte man mal gehört haben. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß mit dieser Folge von Alliteration am Arsch, präsentiert von Blinkist.
Gottes Willen, warum bin ich verurteilt, diese Art Literatur zu lesen? Ich lache niemals unter meinem Niveau.
Das machen wir jetzt öfters, Frau Wutzenbacher, wenn wir wahnsinnig genügen würden.
Und er hat immer noch nicht gespritzt, ein braves Schwanzloch.
Kommen, legen Sie sich auf den Tisch, ich grüße Sie gleich noch einmal. Ne?
Aber hören Sie, mir ist es doch schon gekommen.
Ja, dann wird es eben nochmal kommen.
Meiner Söhne, zweimal abgespritzt, das habe ich ja schon seit Jahren nicht mehr erlebt. Wir müssen uns beeilen, die Josephine wird bald beim Einkaufen zurück sein.
Ach was, das wird sie doch bestimmt auch schon.
Das dürfen Sie nicht glauben, die Josephine ist noch Jungfrau. Das ist doch nicht möglich, dass sie mir schon wiederkommt. Oh, das war wunderbar. Aber jetzt will ich den Spritzen sehen, den sauberen Schwanz.
Achtung, Frau Mutzenbacher! Ich spritz! Jetzt geht's los! Sie verstehen sauber, in die Nudel auszuzuzeln.
Ja, aber jetzt schäme ich mich, Herr Eckart. Maria und Josef, wir haben es mir nur zu sowas bringen können.
Aber, Sie brauchen sich nicht zu schämen. Schuld ist da Ihr Mann, wenn er Sie so vernachlässigt.
Oh.
Gesellschaftskritik.
Die Musik
hat im Hintergrund schön. Bei der Aufnahme Pinocchio getanzt oder so? Ja, wer zum Teufel hat gesagt, war das Fridolin der Kuckucksklieber oder so?
Ja, das war der gleiche Schauspieler. Also der hat in der Zeit viel, also sagen wir so, das war der Conny Dax der 70er.
Der Conny Dax. Wir müssen mal rauskriegen, wie der hieß, ob es den noch gibt. Vielleicht ja. Lebt er noch, vielleicht verwaltet er noch sein Spätwerk. Oder vielleicht macht er jetzt sein Jorenpornos mit
Oma. Oh Gott.
Vielleicht ist die junge Dame ja auch noch am Start. Alter, was sind ohne Scheiß... Es ist, also als wir damals damit begonnen haben, bei der allerersten Folge oder der zweiten Folge einfach mal zum Spaß einzuspielen, habe ich gedacht, spätestens in 50 Folgen sind wir damit durch.
Ja.
Weil dann haben wir wirklich alles durchgewämst, was es auf dem deutschen Pornografiemarkt überhaupt jemals gab. Und man muss sagen, ich lag doch knapp daneben.
Ja, ich hätte es aber auch nicht gedacht. Ich bin auch irgendwann echt ins Schwimmen gekommen und habe nicht mehr viel gefunden. Und dann stieß ich auf Vintage-Porn.
Und dann war dein Leben ein ganz anderes.
Also, und da gibt es so unglaublich viel von der Scheiße. Das ist Wahnsinn. Wirklich Wahnsinn. Also die Dialoge, das... Also sagen wir mal so, wenn man diese 70er-Jahre Josephine Mutzenbacher-Pornos nimmt und die Dialoge rausschneidet, ne? Dann sind die eine Stunde kürzer.
Ja, da wird halt viel erzählt. Das ist doch auch schön. Ein bisschen Romantik mal ein bisschen über die Leute bringen. Josephine Mutzenbacher. Allein ohne Scheiß. Sie müssen sich nicht schämen. Es ist Ihr Mann, der Sie vernachlässigt. Sie haben so gut meine Wurst gezutzelt. Ohne Scheiß, Alter. Sie haben meine Wurst gezutzelt.
Ja, damals hat man mit Sprache noch Bilder gemalt. Weißt du, als es noch nicht 4K gab, brauchte man noch Fantasie. Und da hat man mit der Sprache im Kopf der Bilder Menschen Bilder gemalt.
Ja,
die Weißwurst, die ausgezuzelt wird.
Die ausgezuzelt. Und, du hast ja auch immer die Bilder dazu. Wie muss ich mir diese Menschen vorstellen? So eine Frau mit so einer Uschiglas 60er-Jahr-Frisur und so ein Typ mit so einem Pedoschnurrbart? Oder?
Ja, so ein bisschen. So ein bisschen pixelig. Sehr, sehr pixelig.
Ich frage mich, ob das damals, heutzutage ist das ja immer noch so ein bisschen Subkulturpornografie. Also wenn du heute ganz entspannt an einem Tisch erzählen würdest, du bist abends bei Freunden eingeladen, der eine sagt, ja, ich arbeite bei der Deutschen Bank und die andere sagt, ja, ich mache gerade bei der Ausbildung zur Juristin und du sagst so, ja, ich zuzel Weißwürste. Dann glaube ich theoretisch, dass das schon heute noch zu Irritation führen würde, oder?
Ja, das glaube ich auch. Also es gibt heute immer noch Berufe, wo man unter Freunden oder so bei der Party nicht unbedingt erzählt, dass man das macht, glaube ich.
Ist so, ne? Glaube also, ich wirklich auch, ja.
Wobei so in der, wenn man in der Branche arbeitet, das geht, das ist, glaube ich, gesellschaftlich mehr in der Mitte, also mehr in der Gesellschaft angekommen als
Investmentbanker.
Ja, als noch in den 70ern. Ja, ich würde, glaube ich, eher erzählen, ich mache, also, ne, so, stell dir vor, du bist Investmentbanker, irgendjemand fragt dich, du bist überrascht und dann sagst du, glaube ich, auch eher, ja, ich drehe Pornos, haufenweise Pornos.
Das, richtig
krankenscheiß. Und dann kommt jemand um die Ecke und sagt so, warst du nicht Investmentbanker? Nee, das war nur der eine Film.
Ja, es gibt halt Jobs, für die man sich wirklich schämen muss. Ne?
Ja, wo man dann, ja, wo man eher sagt, ich arbeite bei Heckler und Koch oder so.
Also Reini, du warst mal kurz davor. Wir wollen
nee, nein. Kurz davor war ich nicht. Ich bitte dich.
Doch, nein, jawohl.
Das würde ich nicht tun.
Ich weiß es ja nicht. Wirklich nicht?
Nein, wirklich nicht. Es gibt ein paar Sachen, also da würde ich, egal wie viel
sogar
Geld
dir zu verdorben.
Ja, genau. Das ist so Kraus, Maffei, Wegmann oder Heckler und Koch, das muss man nicht. Also, wenn man in so einem Laden arbeitet, dann würde ich dafür sorgen, dass irgendwie, also so wie die das bei dem Sturmgewehr der deutschen Bundeswehr gemacht haben, dass die nicht gerade ausschießen können oder so oder nach 5 Schuss überhitzen. Also.
Reini, das wär's doch. Du gehst in so eine Rüstungsfirma und dann sabotierst du die von hinten rum.
Ja, genau so.
Das nicht? Ja. Dass du da richtig aufräumst und so. Und dann wundern sie sich, warum die Maschinenpistolen nur noch kleine Penisse, Gummipenisse verschießen. Und damit kann man dann niemanden mehr treffen. Reini, eine Welt ohne Waffen, nur durch dich, das wäre möglich. Aber ich meine, ich finde es immer wieder erstaunlich, dass Menschen können in diesem Umfeld arbeiten. Ne? Also du kannst bei so einer Waffenfirma arbeiten, ohne, naja, was heißt, das kann man so nicht sagen, ohne große Skrupel. Das wissen wir ja nicht, ob diese Leute Skrupel haben.
Ja.
Wir haben ja auch mal über den schönen Film Thank You for Smoking gesprochen, wo es ja auch darum geht, dass sich Vertreter der Lobby, also der Tabaklobby und der Waffenlobby und der Alkohollobby treffen, dann immer bei einem Bierchen vergleichen, wer mehr Leute umgebracht hat.
Ja.
Und natürlich ist das übertrieben in dem Film, aber eigentlich auch nicht unwahr.
Ich glaube, also, ne, selbst wenn du für so einen Rüstungskonzern arbeitest, ne, also das, die Frage ist so, wie du das mit deinem Gewissen vereinbart bekommst, weil rein technisch, so von den Aufgaben und her, so ist das, glaube ich, sehr spannend, weil so Waffen sind ja am Ende nur Maschinen, ne, die irgendwie, weiß ich nicht, besonders weit, besonders genau, besonders leise oder was auch immer, irgendwie ein Projektil von A nach B befördern. Weiß ich nicht, wenn du so Sportschütze oder so bist in einem, weiß ich nicht, einem Schützenverein, ich glaube, das kann als Sport sehr, sehr spannend sein, also sich auch mit dieser Technik auseinanderzusetzen, für so eine Firma zu arbeiten und halt tatsächlich Waffen zu entwickeln, die am Ende irgendwo in Afrika einem Kind in die Hand gedrückt werden, das ist halt was, womit ich nicht leben wollen würde.
Das kann ich nachvollziehen, das würde ich nämlich auch nicht wollen. Also da muss man schon ein gewisses Mindset haben, um das
Ja, oder das ausblenden können, ne? Also sagen können, wir bauen ja nur Waffen für die Guten. Die werden ja nicht an Böse verkauft. Das
Glaubst du, dass, also krasser Gedanke, ne? Dass Leute das vielleicht können, so. Ganz sicher können. Also das muss ja jeder, der in diesem Bereich arbeitet, muss sich ja vormachen, dass davon nur die Bösen erschossen werden und dass das eben nicht in die Hände von Kindersoldaten fällt, wenn es dann irgendwann mal abgelaufen ist.
Ich glaube, das geht teilweise leichter, als man denkt. Also ne, wenn du das allein mal so vom Mindset her vergleichst, ne, wenn du hier in Deutschland, sagen wir mal, irgendwie du bist im Maschinenbau oder sonst wo und hast halt ein Projekt mit einem Waffenhersteller zusammen oder mit weiß nicht, mit der Bundeswehr und entwickelst für irgendeinen Panzer irgendeine Federung oder so, ne? Dann erzählst du halt abends nicht zwingend bei einer Party, ne? dass du das gerade machst. Wenn du da
also ich habe den neuen Leopard verbessert. Wir schießen nun 3 Granaten aus dem Rohr, wo vorher nur 2 rausgingen.
Ja, wohingegen, wenn du jetzt dir das aber mal in einem anderen Kontext anguckst, wenn du, sagen wir mal, in den USA an der Uni oder so bist, da schreibst du dir das auf die Homepage und schreibst es in deinen Lebenslauf, dass du halt mit der Air Force oder
Work
sonst was
for
halt
the US Army, Air Force. Yeah.
Es ist manchmal,
America, fuck yeah.
Es ist manchmal,
das muss ich mal machen, wenn ich Amerika denke.
Es ist manchmal ja auch schwer zu trennen, ne? Also was jetzt militärisch ist und was nicht, weil wenn du jetzt als Ingenieur, sagen wir mal, irgendwo bei MAN sitzt und einen dicken, großen Dieselmotor entwickelst für irgendeinen Truck oder so, dann kannst du dir auch lange einreden, dass der niemals in einem Panzer laufen wird.
Ja, gut, man darf jetzt auch nicht unfair sein. Also wenn du Schrauben bei Würth herstellst, kann es natürlich auch sein, dass die in der Bazooka verwendet werden.
Ja,
irgendwo
genau.
Muss man dann auch das den Cut machen.
Ja, genau. Die Frage ist halt für jeden persönlich, wo du den machst.
Ja, gut, aber wenn du, also sag mal, du arbeitest beim direkten Waffenhersteller,
ja,
dann musst
da
du dir
ist
halt
es
keine
schwer
Illusionen
mit dem
mehr machen, ne?
Ja, da kannst du sagen, ja, ich mache ja nur die Griffe.
Ich mach nur die Tür auf. Ey, ohne Scheiß, ohne mich wird die Tür an dem Panzer nicht aufgehen. Ich bin Türmacher, Tischler, ey, also ich kann da nichts für. Ja, Reini, ich meine, wir machen uns natürlich jetzt darüber lustig. Auf der anderen Seite haben wir großes Glück, dass wir in einem Bereich sind, wo man sich moralisch nicht so ganz schwer beschmutzt. Das kannst du aber auch in 1000 anderen Bereichen. Stell mal vor, du stellst Kartoffelsalat her, ne? Du bist Kartoffelsalatproduzent, ja?
Ja.
Und in diesem Kartoffelsalat, den du produzierst, da fällt eine Schraube rein. Dann musst du den zurückrufen, dann sind in der Zwischenzeit 2 Kinder daran erstickt. Dann hast du das vielleicht nicht, das ist nicht das gleiche wie eine Waffe herstellen, die dazu gemacht ist, Menschen umzubringen, ja. Aber auch durch, sagen wir es mal, schwache Qualitätskontrolle oder ähnliches, bist du in der Lage, großen Schaden zu verursachen.
Ja, ein anderes Beispiel, du arbeitest bist selber ein Hersteller von, sagen wir mal, irgendwelchen Limonaden, du arbeitest bei Coca-Cola oder so, ne? Oder bei Nestle, da kann man sich auch fragen, ne? So, kannst du das mit deinem Gewissen vereinbaren, dass dieser Riesenkonzern, für den du arbeitest, irgendwo in Afrika anderen Menschen das Wasser abgräbt, wortwörtlich?
Ja,
ne?
Aber oder? Das ist immer die Frage, ne? Also wo fängt politische Korrektheit an und wo, ja, in Anführungszeichen, übertreibt man es dann? Man muss ja immer alles letztlich mit sich selbst ausmachen, ne?
Ja,
ob man es kann oder nicht kann.
Also wir sitzen hier ja ein Stück weit auch und sagen so, der Werbepartner geht, der geht nicht.
Genau, und deswegen sind wir große Fans von McDonald's. Ich liebe es. Habe ich mir ein Big Tasty rein. Nee, wie hieß das? Big Bacon irgendwas. Ich bin mit dem Auto gefahren.
Oh, warst du bei
Mc's
oder
mal,
bei
Burger King? Ich war bei Mc's an der Autobahnhaltestelle. Und es war ein McBacon irgendwas. Ich muss echt zugeben, der war doch ganz lecker. Also, aber natürlich, man isst, also es gibt ja kaum etwas, was du zu dir nimmst. Und während du es zu dir nimmst, dir schon einfach klar ist, dass du dich gerade auf mehreren Ebenen vergiftest. Also du schmeckst das Gift einfach.
So schlimm ist das gar nicht. Das Hauptproblem an so
Fastfood.
Erklärt
mir hier das
so,
fette Kind.
Ja, gerade so von Sachen von McDonald's oder so, ist halt, dass du dir da mit einer Mahlzeit sehr, sehr viele Kalorien reinhämmerst und dazu auch noch sehr viel Fett. Das da ist halt nicht so.
Ja,
nicht
aber
so
auch
geil.
Der Rest, der da drin ist, Reinhard, da sind doch irgendwelche geheimen Zusatzstoffe, die dich abhängig machen sollen. Kann mir doch keiner erzählen, dass irgendwie die Mayonnaise-Soße nicht dazu führt, dass du morgens
Zutaten
aufwachst und.
Fett und Zucker.
Mehr ist es nicht. Meinst du nicht, dass die großen. Ich will aber jetzt nicht nur McDonald's beleidigen, sondern alle Burgerhersteller. Ihr seid alles Schweine.
Nein.
Meinst du nicht, dass da irgendwelche geheime Scheiße drin
nein,
ist?
Nein, 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 ist es nicht.
Auf jeden Fall. Ach komm, du bist doch gekauft. Von der Industrie.
Nein, ist es nicht. Und genau das ist ja das perfide und doofe oder fiese daran. Es gibt, also die haben eine Menge Forschung betrieben tatsächlich, ne? Also sowohl die Hersteller, so wie McDonald's oder so, als auch Chipshersteller und so. Und zwar.
Ich liebe es.
Ja, und zwar hat man oder haben die relativ gut herausgefunden, in welchem Verhältnis du in Speisen Fett und Kohlenhydrate mischen musst, dass unser Körper evolutionsbedingt darauf quasi wie auf eine Droge anspringt. Und dieses, ich weiß
ist die nicht, Antwort nicht einfach viel, viel nee, und
nein,
viel?
Nein, viel, viel ist nicht, sondern das Verhältnis von Fett zu Kohlenhydraten muss stimmen. Und das war, ich weiß nicht, irgendwie 2:1, 3:1, irgendwie sowas. Und wenn eine Speise das erfüllt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie dir schmeckt und dass du sie gut findest und mehr davon haben möchtest, sehr, sehr, sehr hoch. Und Fast Food und Chips und so, sind genau in diesem
genau Verhältnis. Darauf genau ja. Und du glaubst nicht, dass da irgendwelche Zusatzstoffe Nein. drin sind, die abhängig machen,
oder? Nein, da sind höchstens Zusatzstoffe, also der Hauptgrund, warum in der Industrie Zusatzstoffe benutzt werden, sind nicht, um irgendwie Menschen abhängig zu machen oder sonstiges, mal abgesehen jetzt vielleicht von Zigaretten, wenn man da irgendwas macht, ne?
Nein, aber, Zigaretten total gutes Zeug.
Aber bei gerade bei Nahrung und so weiter, ne, die Leute denken mal, ja, da sind Zusatzstoffe drin, die einen abhängig machen oder sonst was, das ist nicht so, die meisten Zusatzstoffe werden dafür benutzt, dass Sachen entweder einfach länger haltbar sind, ne? Also nicht so schnell.
Das muss man ja sein, das ist auf jeden Fall, es gibt doch in Island, Norwegen und sonst wo irgendwo einen Cheeseburger und eine Pommes, die gefilmt werden von der Webcam 24 Stunden seit über 9 Jahren, die nicht verrotten.
Ja, ja, yeah, da gibt's so witzige Sachen.
Was heißt witzige Sachen, Reinhard, wenn eine Speise, wenn Pommes nach 9 Jahren immer noch wie Pommes aussehen
ja, dann,
und nicht wie die Finger von Cruella de Vil, dann stimmt irgendwas damit nicht, ja, verstehst
das,
du?
Das sind dann aber Zusatzstoffe, die Sachen länger haltbar machen. Oder es sind Sachen drin, die die Sachen maschinell besser verarbeitbar machen. Ne, also, dass sie weniger an den Sachen dran kleben oder eine bestimmte Konsistenz bekommen und so weiter. Das sind Zusatzstoffe, die wir so drin haben. Entweder länger haltbar oder besser verarbeitbar. Nicht, dass es sich das irgendwie abhängig macht. Das braucht man nicht. Dafür reicht, wie gesagt, das richtige Verhältnis von Kohlenhydraten zu Fett. Meine Frau hat mir gerade geschrieben, bei Chips gibt es das sogenannte Magic In.
Das Magic In?
Ja, also meine Frau arbeitet ja so im Bereich Marketing oder hat zumindest in dem Bereich eine ganze Zeit gearbeitet. Und
wie fühlt sie sich jetzt bei Philip Morris?
Nee, es gibt tatsächlich so da stehende Begriffe auch, dass da tatsächlich gezielt der Suchtfaktor im Hirn angesprochen wird.
Das Magic In. Das klingt ohne Scheiß. Das klingt ehrlich gesagt nach Josefine Butzenbacher Teil 17.
Oh, aber das Magic In. Hast du mitbekommen, dass das Pascha pleite ist?
Was?
Ja, also ihr.
Verdammt, ich habe doch noch die Jahreskarte. Läuft, die kriege ich dann mein Geld zurückerstattet? Das ist ja ärgerlich.
Das Pascha, das Kölner Großbordell, ist pleite.
Was? Ja, aber das machen die doch nur aus Steuergründen, ganz ehrlich. Die werden sich doch wohl die letzten paar Jahre mit bumsenden Ehemännern dermaßen dumm und dämlich verdient haben.
Ja, jetzt gerade, ich glaube,
auf der anderen Seite, so ein riesen Gebäude aufrechterhalten und seit einem Jahr nichts mehr, ist wahrscheinlich auch nicht so gut, ne?
Ja, ist schwierig, glaube ich.
Aber ich wollte einmal kurz noch zu der Fastfood-Sache. Haben wir schon mal über mein Leben mit 300 Kilo gesprochen? Also es geht nicht um mein Leben. Ja,
natürlich
nicht. Es geht um das Leben von anderen Leuten, aber das habe ich jetzt, während wir an der Ostsee waren, weil bei uns die Heizung repariert wurde, die jetzt, wo wir gestern Nacht zurückgekommen sind, nicht funktioniert. Ich sitze hier in einem Wintermantel und nehme mit dir auf, nachdem sie 10 Tage die Heizung repariert haben, funktioniert sie nicht. Das ist wirklich fantastisch. Vielen Dank für deutsche Wertarbeit. Scheißegal. Jedenfalls habe ich an der Ostsee mit meiner Frau, gibt es relativ wenig Unterhaltung, wir waren eingeschnallt und dann haben wir öfters TLC geguckt.
Oh,
mit
ja.
Mein Leben mit 300 Kilo. TLC ist so ein Null-Fernsehsender. Weißt du, sagen wir mal so, das, was beim deutschen Privatfernsehen hinten überfällt, weil es für Idioten gemacht ist, das sendet dann TLC aus. So Sachen wie, wie heißt das, Mystery Diners, wo sich dann so zwei fette Amerikaner in so einen schlecht ausstaffierten Spionageraum setzen und dann so tun, als wenn sie Mitarbeiter in einer, also in einem Diner überwachen, ob die Geld klauen und so. Das ist aber alles so unfassbar schlecht gescriptet, wo sie dann immer so super hochauflösende Aufnahmen haben von einem Mitarbeiter, der sich dann total offensichtlich irgendwie $10 in die Tasche steckt und dann rauf gefeuert wird. Und meine Lieblingssendung auf TLC ist Mein Leben mit 300 Kilogramm. Das liebe ich wirklich. Das ist so, so gut.
Ja, da habe ich sogar schon von gehört. Das ist das ist eine Amerikaner. Also TLC hat ja eh sehr, sehr viele Formate, die aus den USA kommen und die einfach nur mit einer deutschen Tonspur ganz schlecht drüber synchronisiert wurden. Ne?
Ja, und, ich liebe es.
Ja, mein Leben mit 300 Kilo ist eins davon. Ich habe gerade mal eine Seite aufgerufen zu TLC Deutschland, was da so die Zielgruppe ist. Und das passt, das bist ziemlich genau du. Das Programm richtet ja. sich nach Ankündigung des Senders hauptsächlich an Frauen zwischen 20 und 49 Jahren und wird seinen Schwerpunkt auf Non-Fictional-Unterhaltungsprogramm haben. Also,
das ist meine Welt. Da bin ich unterwegs. Ich bin ja auch großer Fan der Trovatos und so. Und das gebe ich mir halt. Jahrelang habe ich gedacht, ich würde die Sopranos sehen, aber eigentlich habe ich die Trovatos auf Sat 1 geguckt.
Ich möchte mal Sendungen, eine Auswahl von Sendungen auf TLC, das ist fast wie Pornotitel vorlesen. Versuch mal nicht zu lachen. Abgründe, unfassbare Verbrechen ist eine Sendung. Die nächste, alle okay. meine Frauen. Dann American Murder Mystery.
Der Programmchef sitzt doch morgen selber da und lacht sich tot.
Es wird noch besser. Es gibt auch noch Cake Boss und Candy Queen.
Und Cake Boss? Warum läuft das nie, wenn ich gucke, verdammt?
Geizhälse Extrem, Gypsy Sisters, was?
Ehrlich?
Ja.
Gypsy Sisters? Ich will das Wort überhaupt, nachdem ich klar gar nicht mehr in den Mund nehmen. Also Roma und Sinti-Geschwister oder was heißt diese? Nur Gypsy Sisters.
Ja, Gypsy Sisters. Dann gibt es noch erwischt peinliche Sexgeschichten. Kitchen Boss. Ah, warte mal, eine davon habe ich sogar mal gesehen. Die habe ich auf YouTube geguckt. Nee, die hieß anders, aber hatte, glaube ich, das gleiche Thema. In 90 Tagen zum Altar.
Reini, bist du dir sicher, dass es YouTube war? Das klingt schon so ein bisschen aus.
Es gibt auch noch My Big Fat Gypsy Wedding.
Oh Mann, ey, warum zeigen die denn, ich kann das nur an der Ostsee empfangen. Warum zeigen die denn ausgerechnet, wenn ich an der Ostsee bin, die ganze Zeit nur fette Leute, ey?
Es gibt doch noch Breaking Amish. Und weil Breaking Amish offensichtlich
so eine
Nein.
Und weil Breaking Amish?
Ja, und weil Breaking Amish offensichtlich so ein Erfolg war, gibt es auch noch Breaking Amish LA.
Oh, mein Mund, mal kurz. Was ist das? Walter Extra Wild kocht, weil bereitet ohne Strom Mesto.
Keine Ahnung.
Breaking Amish. Ich habe vor, so eine Breaking Bad-Variante, aber ohne Strom.
Nee, ich stelle mir gerade so eine Breaking Bad-Variante vor, die halt in so einer Amish-Community spielt, wo dann irgendwie einer erfährt, dass er Krebs hat und dann anfängt mit Pornos zu dealen. Oder so. Ja. Apropos, es gibt auch noch eine wundervolle Serie Tattoo. Eine Familie sticht zu.
Wie kann denn Sendekatalog von der Firma so unfassbar lächerlich klingen? Oh mein Gott, das ist wirklich absurd.
Da haben wir noch.
Das ist wirklich echt, oder?
Ja, das ist wirklich echt. Die Brautjungfern.
Tattoo, eine Familie stecht zu, das ist wie die Biografie von Özcan Kosa. Oh mein Gott.
Direkt darunter ist auch noch The Crime Chronicles.
The Crime Chronicles. Alter, Reini, was ist. Haben die auch nur ein. Aber wo bleibt denn mein Leben mit 300 Kilo?
Ja, mein Leben mit 300 Kilo gibt's auch. Das habe ich jetzt nicht vorgelesen.
Gott,
es gibt
Gott
auch noch
sei
die,
Dank.
Die Brautjungfern, Streit ums Kleid.
Reini, jetzt mal ohne Witz, liest du mir gerade Pornos vor?
Nein. Also
das ist doch wirklich gar nichts davon, klingt nicht wie ein Porno. The Gypsies ist das, My Fat Gypsy Wedding. Wie ist das gerade?
Buddys Familienurlaub. Brides of Beverly Hills, Brautmode
Alter,
für VIPs.
Das ist wirklich echt, oder was?
Ja, das ist wirklich echt.
Oh mein Gott. Na jedenfalls, mein Leben mit 300 Kilo, kann man ja eigentlich schon aus dem Titel schließen, worum es da geht, ähnlich wie bei Gypsies ist das. Es geht um Menschen, die über 300 Kilo wiegen und abnehmen wollen. Und sie wollen abnehmen mit der Hilfe von Dr. Nova Sardan. Und Dr. Nova Sardan heißt nur Dr. No und ist ein kleiner
Iraner. Dr. No, ernsthaft?
Sie nennen ihn Dr. No alle, richtig? Und ist ein kleiner iranischstämmiger, 76-jähriger, anscheinend auf dem Bereich der Adipositas-Medizin sehr bekannter Mediziner, der aber ohne Scheiß einfach nur ein Perser-Yoga ist. Der sieht einfach original aus wie Yoda, wenn er Perser wäre. Der ist 1 Meter groß, hat so einen Buckel, redet die ganze Zeit in einer Tonlage und zwar "It's, you, how do you like? Yeah, oh, I like it. Yeah. Do you have lost weight? No, you don't have lost weight, you're fat." Ne, er redet die ganze Zeit in diesem Tonfall, er hat keine Mimik, er guckt, also sagen wir mal so, er guckt immer gleich, er wirkt einfach wie eine Sascha Grammel Handpuppe und ist dadurch unfassbar lustig anzuschauen. Ich genieße diese Sendung wirklich mit allen Fasern meines Körpers. Sie beginnt immer damit, dass man eine sehr fette Frau oder einen sehr fetten Mann in ihrem privaten Umfeld sieht, wo sie in einem Bett sitzen. Eigentlich sind es wirklich bemitleidenswerte Menschen. Sowas gibt's in Deutschland in der Art und Weise fast nicht. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals jemanden gesehen habe, der so extrem übergewichtig war. Das ist ja in der amerikanischen Kultur nochmal ein bisschen anders. Und dann geht es halt eigentlich, der Ablauf der Sendung ist immer gleich. Die Leute kommen zu ihm, erzählen ihm, dass sie eigentlich total normal essen. Dann werden sie einen Tag in ihrem Essen, in ihrem Leben begleitet. Also ein Kamerateam fährt mit, während sie eine Subway-Zentrale ausräubern. Also im Sinne von Leerfressen. Also die halten, die Leute haben immer riesige Autos. Sie passen auch in kleine Autos gar nicht mehr rein. So die, also Menschen mit über 300 Kilo. Muss dir mal vorstellen,
man kann sich ja
über 200 Kilo Gewicht mit dir mittragen.
Also was das spätestens bedeutet. Spätestens seitdem Böhmermann hier bei Vera in Wien Leute mal eingeschleust hat, hier bei, ich weiß nicht mehr, wie die Sendung hieß, also dieser Dreck, der auf RTL läuft. Also spätestens seitdem weiß man ja oder kann man sich auch vorstellen, wie solche Sendungen zustande kommen. Ne? Also wenn die da, da kommt der Regisseur vorbei und sagt, so als erstes gehen wir jetzt mal zum Subway und ihr fresst bitte den Laden leer, so in etwa. Also natürlich essen diese Menschen viel und das ist auch definitiv schon krankhaft. Ne? Aber das wird da natürlich auch nochmal überzogen. Wie du schon sagst, die Serien, also die Folgen sind wahrscheinlich immer exakt gleich aufgebaut. Oder es kommt ja auch zwischendurch immer, es kommt wahrscheinlich erst ein Erfolg, dann nach dem Erfolg, nach den ersten Kilo, die abgenommen wurden, kommt ein Rückfall und dann kommt eine emotional ergreifende Geschichte und dann kommt am Ende wieder der Erfolg, oder?
Nö, eigentlich oft nicht. Manchmal kratzen die auch einfach ab.
Tut mir leid.
Aber eben so ist es leider nicht. Es ist eigentlich, der Ablauf ist immer, die Leute erzählen ihm, dass sie eigentlich normal essen. Dann wird bewiesen, dass sie nicht normal essen. Dann kommen sie zu ihm in die Klinik, werden auf so einer Viehwaage gewogen, die einfach entwürdigend ist. Dann kommt er dazu und sagt, "Yeah, what do you think? Why are you so overweight?" Ne, und dann erzählen sie ihm das, er glaubt das alles nicht, dann stellt er ihnen einen Ernährungsplan auf, so dass sie jetzt die nächsten, das sind dann auch immer völlig abstruse Ziele, die aber dann trotzdem manchmal sogar erreicht werden, also sie müssen im nächsten Monat 26 Kilo abnehmen und du denkst so, wie soll das gehen? Und dann siehst du, was die Leute sonst so essen und dann essen die das einfach mal einen Monat nicht und nehmen wirklich 30 Kilo ab, also das ist unfassbar. Manche machen es dann aber halt auch nicht. Manche versterben in dieser Phase, weil die wirklich dann nicht bereit sind mitzugehen und weil das einfach für den Körper, teilweise, wenn du die dann siehst in dieser Doku, das ist ja auch was sehr Tragisches, ist ja nicht nur lustig, kann man sich im Rückblick darüber machen, dass es diese Sendung gibt, wie die aufgebaut ist, aber an sich sind die Menschen bemitleidenswert, weil jeder, der dort ist, hat einfach ein schweres Suchtproblem, Punkt.
Ja, ja, klar.
Und jeder, der dort ist, ist nicht Herr seiner selbst so, ne, weil wenn du über 300 Kilo wiegst, dann musst du so unfassbar viele Kalorien zu dir nehmen über so eine unfassbar lange Zeit, dass du das überhaupt aufbauen kannst. Und du musst ja ab einem bestimmten Punkt einfach so viel auch deines Lebens opfern, weil die meisten von denen sind bettlägerig und müssen von ihrem Partner im Bett gewaschen werden und so, ne? Weil mit 300 Kilo kommst du gar nicht mehr aus dem Bett raus. Mhm. Das ist schon erschreckend, ne? Und aber der Ablauf ist dann immer, er gibt ihnen den Ernährungsplan und dann, wenn sie eine gewisse Menge abgenommen haben, dann macht er bei denen eine Magenverkleinerung. Und ich dachte immer, dass eine Magenverkleinerung eigentlich immer funktioniert. Ja, also, dass die immer kommt und immer das bewirkt, was sie bewirken soll.
Die hat halt auch mehr Risiken, als man denkt, ne? Und wenn du dein Verhalten nicht änderst, dann nimmst du damit erst ab, weil halt nicht mehr in den Magen reinpasst, weil du einfach nicht mehr essen kannst. Was aber nicht bedeutet, dass du deinen Magen auf Dauer nicht wieder weiten kannst.
Exakt das, Reini. Genau das ist es. Es ist durchaus möglich, den Wagen dann wieder zu weiten. Und das kriegen diese Leute dann auch hin. Und es gibt Leute, die sind 320 Kilo, nehmen ab auf 80 und werden dann wieder zu 300 Kilo.
Ja, wenn du dein Verhalten nicht änderst, dann, ne?
Ja, teilweise ist es halt auch einfach nur erschreckend, also wie die Leute drauf sind. Also eine dunkelhäutige Dame, die da letztens war, die wollte von ihm nicht operiert werden, weil er nicht bekennen wollte, dass er an Gott glaubt.
Ja, man muss halt jeder für sich entscheiden.
Ja, da habe ich auch, also aber da muss man ihn dann wiederum loben. Da hat er diese Engelsgeduld, dass er sagt, I don't talk with you about God, I talk about your overweight. Na, also er bleibt dann immer ruhig und riecht sich auch nicht auf oder so. Ich meine, er ist auf 76.
Ja, was soll er machen, mein Gott?
Ja, ey, ohne Scheiß, als Arzt, wenn mir einer kommen würde, glauben Sie an Gott oder nicht, Sie dürfen mich nicht operieren. Ich wäre schon eben, wo ich das erste Mal Gott erwähnt, wäre ich schon aus dem Zimmer raus und sagen, dann kratz doch ab.
Ja, guck mal,
ist doch selber schuld.
Es gibt auch Religionen, die irgendwie, die sagen, du darfst keine Bluttransfusion haben und so. Also, ne,
Da wären wir wieder bei den Amish.
Nee, ich glaube, das sind die Zeugen.
Die Amish mögen mit Bluttransfusion cool, meinst du?
Weiß ich nicht, keine Ahnung. Bei den Amish gibt es ja auch nochmal, oder Amish gibt es ja auch nochmal 1000 Unterkategorien.
Ne? Das ist also allerdings eine richtig strange Nummer, die Amish. Ne? Also ich meine, das ist schon, wo kommen sie nochmal her?
Aus Illinois? Deutschland. Ich weiß gar nicht. Ursprünglich.
Echt?
Ja, die Amish sind.
Wer hat es erfunden? Wir wieder?
Sind Süddeutsch, so Süddeutsch, Österreich, Schweiz, so da die Ecke. Also. Das sind,
da kommen die Amish her? Wirklich?
Ja, tatsächlich. Das sind Auswanderer. Warte mal, guck mal kurz. Die Wikipedia sagt, die Amish haben ihre Wurzeln in der reformatorischen Täuferbewegung Mitteleuropas, vor allem der Schweiz und Süddeutschlands. Das merkt man auch teilweise noch in der Sprache und so, dass die viele deutsche Begriffe und so drin haben.
Das wusste ich nicht. Die Amish kommen ursprünglich aus Deutschland.
Die kommen ursprünglich aus Süddeutschland.
Und die gibt es aber hier gar nicht mehr. Oder gibt es in Deutschland Amish?
Ja, doch.
Direkt darüber.
Gibt es bestimmt auch. Aber große Gruppen gibt es tatsächlich in den USA. Und das sind halt Auswanderer gewesen.
Die leben ja wirklich komplett der heutigen Kultur abgewandt. Ohne Strom, ohne fließend Wasser.
Die sind halt, ja, das kommt drauf an. Es gibt da auch Unterkategorien quasi. Also je nachdem, wie streng gläubig die sind. Das ist ungefähr so wie, es gibt ja auch orthodoxe Christen, die sehr, sehr gläubig sind. Es gibt in der jüdischen Kultur ja auch Leute, die...
Wenn du Amish bist, bist du dann nicht eigentlich gleich gläubig wie alle anderen Amish? Also gibt es da noch so Extremo-Amish, die sagen, mein Bart ist der längste?
Ja, oder? Gibt's. Es gibt gemäßigtere und es gibt halt wirklich die ganz, ganz krassen.
Ich weiß nur, dass es vor ein paar Jahren mal einen Fall gab, da gibt es ja sehr wenig Kriminalität und ich glaube, dass es dort, einen Vergewaltiger innerhalb der Amish gab, die aber, was dann auch super schwer zu ermitteln war, weil die halt so abgeschottet sind und sich so fernhalten und nun mal zivilisationskritisch sind und alles von außen ablehnen. Das ist schon krass. Am Ende ist es eine Sekte, oder?
Sekte würde ich es nicht nennen. Ist halt eine Glaubensgemeinschaft, ne? Also
ist eine Glaubensgemeinschaft nicht am Ende eine Sekte, Reinhard?
Ja, ist die Frage. Ja, müsste man jetzt mal mit einem Wissenschaftler aus der Richtung reden, wie man Sekte definiert, genau. Aber am Ende ist es eine Glaubensgemeinschaft, die halt unter sich bleiben möchte. Und
kennst du die Westboro Baptist Church?
Ja, natürlich.
Oh, ja.
God hate facts.
God hate facts. Ja,
über die haben wir auch schon mal gesprochen, tatsächlich.
Wirklich? Da kam ja am Ende irgendwann mal raus, dass der Anführer, Fred West hieß der, glaube ich, dieser Baptist Church, zumindest der Geschichte seiner Kinder nach homosexuelle Neigungen gehabt haben soll. Was noch absurder ist, weil er sich selber zum größten Schwulenhasser der USA gemacht hat. Es gibt eine herrliche Doku von Louis Theroux darüber, der die besucht hat. Eine Glaubensgemeinschaft, die aus einer einzigen Familie besteht, die wirklich gar nichts mehr, also bei denen geht gar nichts mehr. Anders kann man es, Reini?
Ja, ich bin noch da. Ich hör dir zu.
Meine Aufnahme ist abgebrochen, Reinhard.
Ja, dann drück nochmal neu auf Aufnahme. Hier läuft sie ja weiter. Und bis jetzt ist alles gut. So.
Ja, aber ich kann gar nicht neu aufnehmen. Das ganze Fenster ist abgekackt, Rainer.
Dann lass es einfach.
Ah, da ist es wieder. Jetzt habe ich neu gedrückt. Ah, jetzt habe ich, jetzt geht's wieder.
Okay, sehr schön.
Vermutlich.
Ich zum Thema, also wenn man sich mal den Wikipedia-Artikel zu den Amish anguckt, da sind Untergruppen aufgezählt und es gibt irgendwie, weiß ich nicht, 50 oder so verschiedene Untergruppen.
Krass.
Und die unterscheiden sich sehr stark da drin. Also da ist doch noch so eine Tabelle zum Technikgebrauch, also was sie an Technik benutzen und was nicht. Also
wir sind die Wasserkocher, Amish, alles andere ist verboten.
Nee, es ist so ähnlich. Es gibt die Kelowna in Iowa, bei denen ist zum Beispiel der Traktor für die Feldarbeit erlaubt. Den benutzen sie. Ne? Bei der New Order ohne Elektrizität, die benutzen zum Beispiel keinen Traktor bei der Landwirtschaft. Und also hier in der Tabelle ist aufgeführt, Traktor für die Feldarbeit, Bodenfräse, motorgetriebener Rasenmäher, Propangas, Milchkühltank, Melkmaschine, Kühlschrank, Ballenpresse, Innentoilette mit Spülung, benutzt etwas mehr als die Hälfte der Gruppen, Badewanne mit fließend Wasser, stationärer Traktor, pneumatische Werkzeuge, Motorsäge, Gaslampe und Waschmaschine. Es gibt, also Waschmaschine nutzen wohl alle, bis auf bei den...
Was? Waschmaschine nutzen alle?
Ja, bis auf bei den Schweizer Amische, nach Adams, da gibt's einige, die benutzen. Also, wie du siehst, es ist eine sehr, sehr, sehr bunte...
Wie willst du denn da eine Übersicht bewahren überhaupt, was du jetzt gerade darfst und was du nicht darfst? Wenn du da reinkommst, steht dann da so ein Schild, bei uns ist M64 erlaubt und Waschmaschine, aber verboten ist Traktorfahren.
Nein, das sind halt...
Warum? Also, ja, weil Gott uns das gesagt hat. Deswegen ist das so.
Nein, das sind halt Gruppierungen, die ähnlich wie halt auch so eine Kirche oder sonstiges halt ihren quasi ihren Ältestenrat oder ähnliches haben. Und die halt die Regeln auslegen und festsetzen.
Ja, aber das ist schon alles ganz schön fertig, oder?
Ja, also ist halt eine Frage der Sichtweise, ne? Für mich ist das auch nicht, aber ich finde Religion da generell als Konzept ziemlich schwachsinnig.
Reini, du bist der Falsche, um darüber zu sprechen, ja. Du dreckiger Atheist. Aber ja, nee, aber ich hätte nie gedacht, dass es da Unterschiede der jeweiligen Ausrichtung gibt oder so. Gedacht, keine Ahnung, das ist eine Glaubensgemeinschaft und keine Ahnung, so wie bei Moslems Schweinefleisch halt uncool ist, weißt du?
Nee, das ist eher ein, ein größerer, also da sind auch verschieden konservativ oder nicht konservative Ausrichtungen bei.
Dann hast du also Glück, wenn du bei den Hippie-Amish bist, bei denen Traktorfahren und Pots sind erlaubt. Bei uns sind die coolen Sachen erlaubt, die dummen aber Sachen haben wir eh verboten, wie Arbeit. Arbeit gibt's bei uns.
Aber du hast doch in jeder Glaubensgemeinschaft hast du halt konservative und weniger konservative Strömungen. Also das hast du auch bei den Christen, bei den Moslems, beim Judentum, bei allen. Also
ich habe gar nicht, das stimmt, du hast recht. Ich kann nur gar nicht so abmessen, wie viele Amish es überhaupt gibt. Und ich habe immer gedacht, das wären so zwei Dörfer und da rennen halt ein paar Typen mit Pferdekoppeln rum und knattern an ihre Cousine und glauben halt an schräge Nummern. So. Also ich kann da gar nicht folgen.
Die Wikipedia.
Man hat ja die Arschkarte gezogen, wenn man sowas reingeboren wird.
2015 also. Lebten etwa 300.000 Amish in 32 Staaten der USA sowie.
Wie meinen bitte? 300.000?
Ja, 300.000. Und in Kanada gab es etwa noch 500 Siedlungen in 2200 Gemeindedistrikten.
Ach du Heiland.
Also das
okay,
sind nicht ein paar, das sind viele.
Das sind ja, das ist die Größe von, weiß ich nicht, zweimal Gelsenkirchen oder so, zweimal
ja,
Osnabrück.
Das sind viele.
So, das sind viele. Da hast du schon den Slogan der Amish für die Zukunft definiert. Die Amish, wir sind viele. Wir sind viele. Wir fahren Traktor, wir sind viele. Reini, Sekten sind sowieso ein stranges Ding. Ich meine, da gerät man dann so rein und am schlimmsten ist, wenn man reingeboren wird und gar nichts dafür kann. Das ist richtig doof.
Also ich glaube, man wird ja häufig in so Sachen reingeboren und stellt das auch nicht in Zweifel, ne? Das ist ja genauso, wie du in ein Land reingeboren wirst oder in einen sozialkulturellen Rahmen und das nicht in Frage stellst. Also, ne, ich habe das ja schon mal erzählt, meine Mutti ist nie wirklich groß aus dem Ruhrgebiet rausgekommen und als ich mich mit ihr mal unterhalten habe, die dachte lange Zeit, dass halt ganz Deutschland im Grunde so aussieht wie das Ruhrgebiet, ne? Also so Stadt an Stadt an Stadt quasi. Also jetzt nicht überall, aber dass halt so die Großstadt eher das Normale ist, ne? Also dass die
Das habe ich ehrlich gesagt auch sehr lange gedacht,
ja,
also, als ich ein Kind war.
Wenn du im Ruhrgebiet, also im größten Ballungsraum Europas oder so, ne, halt aufwächst, dann ist das halt so, dann glaubt man das. Und irgendwann, also ne, nachdem ich dann mal weggezogen bin und oder viel unterwegs war außerhalb des Ruhrgebiets, habe ich auch so gemerkt, so, oh, Deutschland besteht zum größten Teil irgendwie aus Feldern, Wiesen und Wald.
Also. Und ein paar Amish zwischendurch, die dringend eine Überfahrt nach Amerika suchen.
Ja.
Das stimmt, Deutschland besteht zu sehr großen Teilen aus Wiesen und Wald. Das hat doch der Kaiser mal gesagt, als er zur WM 2006 über das schöne Deutschland flog. Da hat er doch in seiner unverwechselbaren Diktion gesagt, Deutschland ist ein grünes Land. Ja. Franz Beckenbauer hat das gesagt, Deutschland ist so ein grünes Land. Das stimmt, glaube ich, auch. Also mir ist es aufgefallen, als ich jetzt GeoGuessr gespielt habe, worauf du mich ja ursprünglich mal gebracht hast, GeoGuessr zu spielen. Ja,
beziehungsweise du hast den Klon davon gespielt, oder?
Nein, ich habe das Original. Im Gegensatz zu dir bin ich ja nicht so ein billiger Schnorrer. Ich habe das Original gespielt, Rainer.
Echt? Du hast dein Abo abgeschlossen?
Ja, aber nur für einen Monat. Das werde ich jetzt wieder kündigen und dann die Nachmache spielen. Aber egal, ich habe was Gutes getan. Und da fiel mir eigentlich jedes Mal auf, du kannst relativ schnell erkennen, ob du in Deutschland bist, weil es wirklich, wirklich grün ist.
Ja.
Das hat natürlich auch was damit zu tun, ob das blöde Google-Auto da durchgefahren ist, während gerade Sommer war. Aber in Relation, zum Beispiel bin ich einmal durch Peru gecruised oder auch durch die Steppen Argentiniens. Und Argentinien ist schon mal ganz schön leer. Also das habe ich im ersten Moment nicht erkannt. Da hätte ich Outback gedacht. Also ich bin wirklich ungelogen, 5 Minuten lang bin ich über eine Straße geklickt, die nur durch Sand ging. Was man in Argentinien denkt, man so Weiderinder und Steaks und so, aber da ist auch ganz schön viel Brachland, wo gar nichts ist.
Ja, das. Ich finde es eh geil, wenn man sich mal so Street View anguckt. Also es ist krass, wenn man Google Maps mal aufmacht, so auf Europa zoomt, ne, dann dieses kleine Männchen unten rechts in der Ecke nimmt, was man für Street View irgendwo hinziehen kann und dann sieht so, okay, eigentlich komplett Frankreich, Polen, Italien, alles abgefahren, ne, mit diesen Google Street View Dingern. Und Deutschland ist so eine grüne Insel mitten in Europa. Da ist, abgesehen von Berlin, Hamburg, dem Ruhrgebiet, Köln, ist da gar nichts.
Du meinst, weil da nichts los ist? Oder
nee, ich glaube, das liegt zum Großteil daran, dass Deutschland datenschutzempfindlicher ist.
Und weil die Leute dann gesagt haben, sie wollen nicht gezeigt werden, oder?
Ja, oder generell keine Genehmigung vorlag oder so. Also wenn man sich Europa anguckt und da mal das Streetview-Mäppchen, also das Streetview-Männchen hinzieht, dann sieht man, dass Deutschland tatsächlich eine grüne Insel ist da drin.
Wo ich in GeoGuessr noch nie war, Reini, war Afrika. Ich bin noch nie in Afrika abgesetzt worden.
Ja, gucken wir mal, wenn wir da. Ja, das wundert mich auch nicht. Also, wenn du da mal das Männchen hinziehst, du könntest in Kenia noch irgendwo landen oder in Südafrika. Alles andere gibt's nicht.
Echt? Ist Google nicht durch Afrika gefahren?
Togo gibt's noch ein bisschen und Senegal, aber das war's dann auch.
Warum? Warum?
Wahrscheinlich, weil es entweder problematisch ist, da durchzufahren oder weil es den amerikanischen geldgetriebenen Konzern nicht interessiert.
Also du glaubst, Google hat kein Interesse an Afrika?
Ja, große Teile von Russland sind auch nicht abgefahren. China auch nicht. Also Kasachstan, Iran,
Saudi-Arabien. Ehrlich gesagt, ich habe meinem Vater das letztens noch erzählt, dass die ganze Welt da abgedeckt ist.
Nein,
ganz stolz
bei weitem nicht.
Da okay.
Hast du gelogen.
Habe ich gelogen? Aber Lügen ist es nur, wenn man es besser weiß.
Ja, nicht? Ist es nicht, wenn du Quatsch, den du nicht weißt, einfach behauptest, ist das nicht auch Lügen? So wie auf der Rückseite des Mondes ist eine Basis der Nazis, ist das, also ne, man weiß es halt nicht, man müsste mal nachgucken. Also ich
ist
persönlich habe noch nicht nachgeguckt. Ich glaube, da, also wenn man so argumentiert, zieht man sich sehr billig oder versucht man sich billig aus der Geschichte rauszuziehen.
Aber hör mal auf, mich hier abzufacken, Reini. Also in dem Fall habe ich es wirklich gedacht. Ich habe gedacht, da wäre die ganze Welt abgedeckt. Und der Planet ist ja gar nicht so groß, wenn man das jetzt in kosmischen. Heute Abend landen wir ja auf dem Mars mal wieder.
Heute Abend landen wir, genau wir, die Amis, landen auf dem Mars.
Ja, unsere transatlantischen Partner und Freunde jetzt wieder.
Genau, jetzt wieder.
Ja, war länger nicht so.
Ja, bin ich sehr gespannt. Vor allem ist das technisch ja krass, was die machen. Ne? Also Die fliegen mit einer Rakete dahin, bremsen die ab, schwenken in einen Orbit ein, der halt rumkreist, lassen dann quasi, also senken dann das Ganze ab, bis ein paar hundert Meter oder so, glaube ich, über dem Boden, zünden dann Raketen quasi, schweben mit so einer Plattform dann über dem Boden und lassen dann an dem Kran den Rover runter.
Und warum machen sie es nicht wie immer, wie in allen Filmen, die ich zu sowas gesehen habe, und fliegen da einfach hin und zünden dann Gegenraketen und landen dann langsam so wie auf dem Mond oder so?
Weil das Hollywood ist, was du da gesehen hast. Ansonsten macht man das gerne, dass man einfach auf so einem Planeten drauf
ist. Wie, Bruce Willis war gar nicht auf einem Metroid und hat den in die Luft gejagt?
Doch, das war richtig, das stimmt. Das haben
der
die
beste Bohrer der Welt. Weil, ja. Haben wir schon mal drüber gesprochen, dass es bei Armageddon einen krassen Denkfehler gibt, ne?
Ja, haben wir.
Warum bilden sie 7 Bohrtypen zu Astronauten aus, anstatt einfach 7 Astronauten zu Bohrtypen auszubilden?
Weil jeder, Astronaut werden kann, aber nicht jeder kann Profibohrer werden.
Ich glaube, das ist die Message, die der Film uns vermitteln will, oder?
Ja, ich glaube auch. Nee, diese Landung heute Abend wird sehr spannend. Es gibt einen Livestream der NASA und den werde ich mir mit Nikolas zusammen angucken und den streamen wir auch auf Twitch.
Aber so richtig spannend wird es eigentlich nicht, oder?
Wir wissen es noch nie. Im schlimmsten Fall, wir haben schon gesagt, wenn uns nichts Besseres einfällt, zeigen wir Bilder aus Indien. Dia-Abend.
Nein, ich meine damit, es wird dahingehend nicht spannend, dass es doch die 7 Minuten des Todes gibt oder sowas.
Du meinst,
dass man das Ding ist schon gelandet oder halt nicht, weil das Signal 12 Minuten braucht, um hier überhaupt anzukommen, mit dem man dann begreift, dass es gelandet ist.
Verstehst das Signal kann halt maximal mit Lichtgeschwindigkeit reisen und Erde-Mars ist mit Lichtgeschwindigkeit 6 Minuten und 4 Sekunden. Also, ne, deshalb, das ist ja auch was sich viele Leute, nicht berücksichtigen, wenn sie sagen, ja, warum landet man so ein Ding denn nicht und steuert das hier von der Erde aus quasi? Das geht nicht, weil das Signal halt 6 Minuten braucht, bis das überhaupt da ankommt, ne? Also, wenn du da eine Kamera an Bord hast, braucht das Signal 6 Minuten hierhin und dann braucht dein Signal, womit du reagieren möchtest auf irgendwas, nochmal 6 Minuten zurück. Das ist halt zu weit weg. Und es geht auch nicht schneller, weil das ist schon Lichtgeschwindigkeit, ne? Also Radiowellen quasi. Und deshalb müssen solche Dinger, die halt irgendwo landen, das muss komplett automatisch von alleine funktionieren. Also die Dinger müssen komplett automatisiert sein. Und wenn wir hier erfahren, dass das Ding gelandet ist oder nicht, dann ist es schon seit 6 Minuten gelandet oder tot.
Also dann ist dieses Warten ist das eigentlich Spannende, weil das Ding muss ja alles alleine machen.
Ja, genau. Also du kannst dir das quasi real life, mit 6 Minuten Verzögerung kannst du dir das Ganze angucken. Ich war ja
so tatsächlich wie den Super Bowl, damit man nicht den Nippel von Janet Jackson sieht. Das
ist ja, so in etwa ist es. Ich durfte ja mal, ich war mal bei der ESA in Darmstadt und habe mir da so eine Landung live angeguckt. Ich weiß gar nicht mehr, wie ist das Ding? Die haben irgend so eine Landesonde auch auf den Mars geschmissen von der ESA, um halt Daten zu sammeln und zu gucken, ob das geht. Sagen wir mal so, der Orbiter, der hat Signal gesendet und alle haben sich gefreut und dann haben sie auf das Signal des landenden Dings gewartet und so nach 10 Minuten war dann klar, nein, da ist nichts gelandet. Ja, das ist zerschellt.
Das ist harter Abfall.
Ja, da hat die Stimmung dort auch ein bisschen gedrückt.
Ach, du warst zu dem Zeitpunkt da?
Ich war zu dem Zeitpunkt da, ja. Als Presse.
Mit so einem Nacho-Helm. Also du sitzt da mit so einem Helm, mit so einem Homer Simpson-Helm, mit so zwei Bierdosen, mit so Schläuchen in deinem Mund, Nachos in so einem riesigen Sombrero.
Und das
alle um mich herum so, gleich werden wir das Signal empfangen, Reinhard, gleich.
Ja,
gleich, also eben.
Und das Geile ist, also auch von dem Orbiter, der da rumgeflogen ist, ist das dann ja nicht so, dass du irgendwie, also man ist heute so verwöhnt, ne, man stellt sich dann Live-Bilder vor, ne, dann bekommst du nicht irgendwie ein Live-Bild von der Marsoberfläche oder sonst was, sondern du starrst auf so ein verrauschtes Signal, ne, auf so einem, so XY-Achse aufgetragen in so ein verrauschtes Signal und wartest darauf, dass sich irgendwo in der Mitte ein Peak ausbildet, der dann das Signal ist, das gemessen wurde. Halt so ein Piep. Und dann siehst du irgendwann halt.
Und wenn dieser Piep nicht kommt, dann war's
das. Nee, irgendwann siehst du aus dem Rauschen dann heraus, dass sich so ein Peak ausbildet in der Mitte und plötzlich klatschen alle und freuen sich.
Aber wenn das nicht kommt, dann klatschen alle nicht
genau, dann
und freuen
ist
sich
so,
wenig.
Dann ist er so, na, ja, aus dem Abstoß können wir auch was lernen. Ja,
das ist auch geil, ne? Wenn man versucht, so aus der richtig krassen Scheiße, so wir haben gerade 2 Milliarden versenkt und das ist echt nicht gut gelaufen. Ja, go, was lernen. Ne?
Nee, aber das ist tatsächlich so. Also man kann auch aus dem Absturz von so Dingern kann man auch was lernen. Teilweise.
Aber es ist schon schlimm für die Leute, die sich da jahrelang.
Ja, natürlich ist das Kacke. Also es ist genauso, hast die letzten 2 Jahre an so einem Satelliten gearbeitet oder an irgendwie einem Messinstrument, das in so einem Satelliten drin ist, und dann siehst du irgendwie, wie die Rakete beim Launch halt in 1000 Teile gesprengt wird oder so. Und du weißt so, ja, die Arbeit der letzten 2 Jahre ist damit für den Arsch.
Es ist halt unfassbar diffizil, ne, sowas, oder?
Also, ja,
das war die Challenger-Katastrophe, wo damals diese armen Seelen verbrannt sind, das lag ja an einer Wärmekachel an dem Space Shuttle.
Ja,
also eine einzige Kachel an dem Shuttle, die halt
ich überlege gerade, was es bei Challenger war. Es sind ja 2 verunglückt, ne? Also es gab ja die Challenger und was war die andere nochmal? War Challenger die letzte?
Columbus? Ich weiß.
Also ich habe von der Challenger habe ich im Space Museum sogar Wrackteile quasi gesehen. Die haben sie da ausgestellt und mit sehr, sehr viel Pathos und so.
Stimmt, hast du mal erzählt.
Also das eine war 86, das war, glaube ich, die Challenger und 98 oder so, weil eine erinnere ich mich noch, die haben wir Columbia.
Columbia, ne,
genau. Die habe ich sogar, das haben wir mit quasi noch bewusst miterlebt. Das war, wann war das? Bei einem Weltraumeinsatz, Wiedereintritt. Das war 2003. Die Columbia.
Ich glaube, das Schlimme, ich weiß nicht, bei einer von den beiden Sachen war das Schlimme, dass sie wussten, dass es schief gehen würde. Also sie hatten Informationen darüber, dass diese Kachel abgesprungen ist, aber keine Möglichkeit, sie zu ersetzen. Und sind dann auf Verdacht wieder eingetaucht in die Erdatmosphäre. Was heißt Verdacht? Also haben gehofft, dass es gut geht und es ist nicht gut gegangen. Und es gibt immer noch Diskussionen darüber, ob die Astronauten an Bord darüber informiert waren, über diesen Schaden. Oder ob nur die Bodenstation wusste, dass dieser Schaden existiert.
Ja, das könnte
auch eigentlich, einer meiner großen Albträume, dass ich habe letztens nämlich geträumt, ich würde ins All fliegen. Ich kann ja beruhigt sein, dass ich inkompetent bin und deswegen das niemals irgendjemand machen würde. Ich werde nie reich genug sein, um mir irgendwie so Jeff Bezos-mäßig das mal zu gönnen. Und ich hätte auch wenig Interesse daran, weil ich einfach nur Todespanik hätte. Ich habe ja Angst vorm Fliegen. Und wenn es da noch eine Schippe gibt, dann ist es Angst vor, auf dem Rücken liegend auf 1 Million Liter Kerosin in die Luft geschossen zu werden. Das finde ich so die absolute Horrorvorstellung. Davon habe ich letztens geträumt. Ich wäre in einer der Space Shuttles und würde nach oben geschossen werden. Ich würde es niemals machen. Wenn mich morgen jemand anrufen würde und sagen würde, sie sind körperlich geeignet und haben keine Ahnung, bei der Norddeutschen Klassenlotterie das gewonnen, ich würde sagen, ihr könnt mich mal, auf gar keinen Fall.
Ich
lebe lieber weiter und weiß das alles nicht.
Ich finde das schon sehr geil. Also ich würde das
machen. Du würdest es machen, ne?
Ich würde das machen, ja. Hier die Columbia. Wie gesagt, ich glaube, von der war das sogar, da waren ich war ja hier bei der NASA, wie heißt das nochmal? Jetzt, Wortfindungsstörung. Kennedy Space Center. Im Kennedy Space Center sind Teile davon ausgestellt und als ich da war, war ja kurz vorher quasi ein Sturm und wir waren ja fast allein im Kennedy Space Center. Ich glaube, es gab 10 Besucher an dem Tag, in dem kompletten Ding. Mhm. Wir hatten sogar kurz die Gelegenheit, uns mit Ingenieuren zu unterhalten, die am Space Shuttle gearbeitet haben, also die das Ding mitentwickelt haben. So 2 ältere Herren, die uns sogar noch so ein Stück von so einer Wärmeschutzkachel mal in die Hand gedrückt haben. Das war ziemlich cool.
Die haben dir die Wärmeschutzkachel, die abgefallen ist, aber die haben dir, ja, wie so muss man sich das denn vorstellen, schwer oder?
Nee, die sind sehr leicht. Das ist so Aerogel, also so Silizium, also ganz, ganz simpel ausgedrückt aufgeschäumtes Silizium, wenn man das so sagen möchte, aber das ist falsch. Das Zeug ist super leicht. Also kommt auch drauf an, welcher Teil der Wärmeschutzkacheln, weil die sind nicht alle aus dem gleichen Zeug. Ne, also du hast an so Stellen, wo besonders viel Wärme auftritt, so an den Kanten der Flügeln und so, da hast du DLC, so Diamond-like Carbon, also so diamantartigen Kohlenstoff
verkleidet. Das Zeug heißt DLC, so wie Downloadable Content,
ja,
für Videospiele?
DLC, Diamond-like Carbon. Und die Bezeichnung DLC für Diamond-like Carbon ist älter als die für Downloadable Content.
Ach. Das ist aber ein cooler Name dafür. Und ja, das ist Carbon, also
nee, das ist,
Ultraleichtstoff.
Nee, das ist nicht, Carbon. Das ist DLC, ist ein Kohlenstoffgemisch, das zum Teil aus SP2 und zum Teil aus SP3 hybridisiertem Kohlenstoff besteht. SP2 hybridisierter Kohlenstoff ist der, den du auch in Graphit vorfindest. Also da sind die äußeren Elektronen so angeordnet, dass sie so Wabenstruktur bilden.
Bleistifte?
Ja, zum Beispiel auch. Das ist SP2 hybridisierter Kohlenstoff. Diamant hast, das ist SP3 hybridisierter Kohlenstoff, das heißt, der hat 4 Bindungspartner insgesamt um sich herum und wenn man den noch richtig anordnet, hat man Diamant und wenn man das so ein bisschen mischt, dann hat man DLC und DLC gibt es in unterschiedlichen Formen, je nachdem wie groß der Anteil an SP3 hybridisiertem oder SP2 hybridisiertem Kohlenstoff daran ist. Na? Bist du noch da?
Und
ja, ich habe das studiert.
Und das heißt, ne?
Das heißt,
ich habe schon früher im Chemieunterricht das mit diesen Bindungspartnern und diesen krummen Strichen um so hexagonale Formen nie verstanden. Weißt du, mein Opa war Chemiker und der hat immer noch Patente laufen, wenn man den Namen meines Opas googelt. Warte mal, ich kann ja mal kurz googeln, vielleicht kannst du mir ja sagen, da habe ich mir jahrelang Gedanken darüber gemacht, was mein Opa, so Edmund Bielendorfer Patent. Vielleicht kannst du mir ja sagen, wofür mein Opa da ein Patent hat, weil ich weiß nicht, was es ist.
Wahrscheinlich kann ich das auch nicht, weil ich kein Chemiker bin.
So, doch, kannst du bestimmt.
Das
du bist
Doofe, wenn man Edmund Bielendorfer googelt, findet man nur dumme Bilder von dir.
Hier, Process for preparing 4-Aminodiphenylamine, Dieter Pawelek, Edmund Bielendorfer, Bose of Leverkusen und Karlfried Wedemeyer, Cologne, All of Germany, für Bayer Aktiengesellschaft, Oktober 22, 1974. Also, das US-Patent. Process for preparing 4-Aminodiphenylamine, which compromises hydrogenating 4-nitrosodiphenylamine dissolved in a water-immiscible solvent selescent from a group of N-line
for toluidines.
Du musst weiter zuhören. The derivatives monoacrylated and deacrylated of the nitrogen atom in mixtures thereof in absence of a second aqueous phase in the presence of vinyl nickel as a catalyst.
Okay, wenn du mir das mal schickst, kann ich es mal lesen, dann verstehe ich es vielleicht auch. Aber
soll ich das bald nochmal in meinem Deutsch-Englisch vorlesen?
Ich wollte gerade sagen, du kannst so froh sein, nicht in einem englischsprachigen Land aufgewachsen zu sein.
Das fällt mir immer wieder auf,
Hello, my name is Bastian Bielendorfer. That's a wonderful name.
Das ist ja jetzt auch so ein schlecht abgescanntes Dokument, deswegen konnte ich das. Oh, es ist noch länger. Soll ich noch mehr vorlesen?
Nee, ich habe das.
Also, hydrogeneration can be carried out under. Ich habe keine Ahnung, Reini. Ich habe keine Ahnung, was mein Opa da überhaupt gemacht hat.
Also das ist,
aber in den 70ern hat er es ordentlich krachen lassen.
Das klingt wie irgendeine besondere Form der Synthese von irgendetwas, was er hinbekommen hat, ohne eine neue Art der Synthese, ohne etwas, ohne Katalysator, der vorher dafür benutzt werden musste.
Cooler OP, cooler Move.
Ja, super Sache, ne?
Einfach ein guter Mann. Ach, mein OP, ey. Das war echt der Beste. Rein, ich habe total meinen Rant vergessen. Ich war
genau, da wollte ich
sauer.
Grade, da wollte ich dich gerade daran erinnern, weil da hast du vor der Aufnahme hast noch gesagt, was du schade.
Ich habe mir für mein Twitch-Streaming ja einen Greenscreen bestellt bei Case King. Schöne Grüße an Case King und die klugen Mitarbeiter dort, die mir dieses.
Du willst dich hinter den Greenscreen setzen, oder? Es soll doch besser werden, oder nicht?
Halt die Fresse, Reinhard. Ich wollte auch mal so eine coole Ananas wie du hinter mir haben. Ja. Jedenfalls habe ich den Falschen bestellt, weil bei Idealo der Falsche ausgezeichnet war. Da war der mit Ständer, den kriegt man bei Case King, da habe ich den bestellt und habe gemerkt, da ist gar kein Ständer bei. Jedenfalls wurde mir das dann geliefert, ich denen gesagt, ich möchte das gerne widerrufen, zurückschicken lassen. Dann haben die mir ein Dokument geschickt, ein Retourenlabel, mit dem ich zur Deutschen Post gehen soll. Dann bin ich mit diesem riesigen, 2,20 Meter langen Paket zur Deutschen Post gelaufen, habe 3 Omas auf dem Weg aus dem Leben geflockt, weil es so groß ist, dass immer, wenn ich mich an der Ampel gedreht habe, jemand gestorben ist. Ich gebe das bei der Deutschen Post ab, fahre zur Ostsee, komme wieder und mein sehr saurer Nachbar kommt mir entgegen, der dieses Paket von der Deutschen Post zurückgeschickt bekommen hat, mit der Begründung, es wäre 18 Zentimeter zu lang zur Versendung mit der Deutschen Post. Ganz ehrlich, was für Genies sitzen denn da eigentlich, die mir dann dafür ein Dokument schicken, dass ich das in Retour, also wie doof sind die denn? Und dann bin ich da hingelatscht und alles sinnlos und anstatt es die Deutsche Post ist dann einfach an Gaze King zurückschickt, schicken sie es lieber hier hin.
Ja, das ist auch geil, ne? Dass die Post es nicht verschickt.
Sie verschickt es nicht dahin, sondern schickt es hierhin zurück. Also völlig bescheuert, Reinhard.
Hättest du einfach mal auf meinen Rat gehört und den gekauft, den ich dir empfohlen habe?
Die Lieferzeit 6 Monate, du Eiermann.
Dann guck woanders.
Ja, ich hab doch dann woanders geguckt. Das war bei Case King, Reinhard. Die machen keine Werbung mehr bei uns. Haben die schon mal Werbung bei uns gemacht?
Nein, haben sie nicht.
Das sieht schlecht aus, das sieht schlecht aus. An sich waren die ganz nett im Kundensupport, aber die Nummer, mir ein Retourenlabel zu schicken für einen Versandservice, der es nicht zurücknimmt, ist ja schon ganz schön dämlich.
Ja, das kann passieren, das ist halt ärgerlich.
Reini, hast du gerade mit denen Werbevertrag laufen oder
nein,
warum?
Nein, nein, ich find's tatsächlich irgendwie witzig.
Was für ein Arschloch, du bist einfach. Ach, du bist ein Arschloch.
Wir haben gespielt vorgestern.
genau. Wir spielen vorgestern Spiel vs. Forest mit unseren Freunden Chris und Pede.
Ja, das wird bestimmt witzig. Vielleicht sollten wir diesmal irgendwie struktureller vorgehen.
Vielleicht vergehst du dich diesmal einfach nicht an das Duodesk. Wie wäre denn das, Remfold?
Hallo, ich hatte Hunger.
du hast eine Duodesk gegessen.
Nein, die konnte man ja nicht mal essen.
Und in Valheim willst du nicht dabei sein. Da willst du nicht dabei sein. Da sind wir nämlich jetzt mit einer anderen Truppe Jungs in Valheim am Spielen. Da willst du nicht dabei sein.
Ich fange jetzt nicht noch so ein Ding an. Also, wie weit seid ihr denn bei Valheim?
Weiß ich nicht. Ich logge mich nur alle 3 Tage mal ein und gucke, was die Jungs Neues gebaut haben. Das ist mir alles viel zu zäh und dauert mir zu lange. Das stresst mich eher.
Valheim geht ja gerade auf
richtig krass auf
Steam
ab.
Richtig ab, ne? Also,
ja. Und das also ist richtig
noch,
krass.
Und das ist noch in der Alpha oder Beta oder weiß ich nicht was. Also noch eigentlich mitten in der Entwicklung.
Es ist erstaunlich fertig dafür, dass es noch gar nicht fertig ist. Es macht auch Bock, aber ich bin schon immer ehrlich gesagt raus bei so Sachen. Also die Jungs sind super bei sowas. Ne? Also das sind 5 Jungs, die das spielen aus meinem Freundeskreis. Peter ist auch dabei, Chris Krüger, der Martin, der Daniel und der Andy. Und die spielen das gerade und bauen halt da richtig krasses Dorf bei Valheim. Man spielt so eine Art Pseudo-Wikinger-Parallelwelt. In so einem seltsamen Mystik-Unterbau. Man muss 6 Endbosse legen, die alle so aus der nordischen Mythologie stammen. Und muss im weitesten Sinne muss man ein Dorf aufbauen mit Bienenwaben, also mit Bienenstöcken und mit geräuchertem Fleisch und so. Es ist aber deutlich vergebender als sonstige Survival-Spiele. Also man kann nicht verhungern, man kann nicht verdursten,
okay.
Man kann nicht an Krankheiten sterben. Die Grafik ist eine ganz seltsame Mischung aus PS1. Ästhetik, also die Bewegung der Figuren sind wirklich so Gothic 1, Gothic 2, so richtig schlecht alt. Dann aber wiederum mit so wunderschönen Lichteffekten und dem Mond, der sich irgendwie ganz toll auf dem Meer sammelt und ganz tollen Wassereffekten. Das ist eine ganz seltsame Mischung.
Schon ein bisschen
schlecht, und irgendwie, ne? Hat das bei vielen Leuten Kern getroffen. Und ganz viele spielen das. Für mich ist es wieder zu mühsam. Weil du musst, also zum Beispiel, um dir eine Rüstung zu bauen, um den zweiten Boss zu besiegen, musst du erst ins Sumpfgebiet. Da musst du dir aber vorher erstmal eine halbwegs ordentliche Rüstung bauen, die dich davor behält, sofort zu vergiftet zu werden. Da musst du in so Gänge rein, da musst du dann Erz abbauen, dieses Erz musst du schmelzen, bla bla bla. Also im Endeffekt das, was du bei jedem Survival-Spiel machen musst und was mich bei jedem Survival-Spiel einfach nervt.
Ja,
dieser Baum aus, du musst das machen, um das zu machen, dann musst du das machen, um das zu machen und dann hast du nachher neue Schuhe und mit diesen neuen Schuhen kannst du dann erlegt dich irgendein Vieh und dann musst du da wieder hinlatschen. Und irgendwie fickt mich das jedes Mal und langweilt mich dann so nach 3 Stunden und dann bin ich wieder raus.
Ja,
die Jungs stehen aber total drauf.
Wie gesagt, ich bin ja mal gespannt, wie The Forest, ob wir da irgendwie mal sinnvoll weiterkommen beim nächsten Mal. Aber
bei The Forest finde ich es cool, weil wir da eigentlich bisher ja nichts bauen, Reini. Wir haben unser komisches Lagerfeuer, dann brennen wir uns, kochen wir uns da mal ein bisschen Essen, spießen ein paar Fische auf.
Ich glaube, wir sollten uns zumindest mal so eine Hütte oder sowas bauen, um dann irgendwie mal Sachen zu lagern oder so und Waffen zu bauen, damit wir auch in diesen, also wir müssen ja diese Höhlen früher oder später mal erkunden und dafür brauchen wir, glaube ich, ein bisschen Ausrüstung. Also ein bisschen werden wir da nicht drum rumkommen, auch mal so ein bisschen craften zu gehen.
Ja, ein bisschen, aber bei den meisten dieser Spiele ist das ja der absolute Hauptteil. Du
ja,
craftest
ja, genau.
Dich dumm und
Überleben
dämlich
halt,
und dann das
ne?
Nächste und das nächste, ja. Und das ist immer alles so zäh und kriegt mich irgendwie nicht. Also ich weiß nicht, alle sind begeistert, die Jungs haben da total Spaß dran. Und ich habe nach einer Stunde dann irgendwie durch irgendwelche dunklen, zufallsgenerierten Gänge laufen und Erz farmen, dass ich dann, also da macht es das Spiel einem dann wiederum schwer. Dieses Erz ist zu schwer, um es durch eins deiner Portale zu kriegen. so, dass du die ganze Strecke mit dem Erz nach Hause laufen musst. Oh, diese Gott. Welt ist riesig. Und dann läufst du halt 20 Minuten lang mit der Tasche voll Erz zurück zu deinem Ofen, um das dort einzuschmelzen, um dir dann ein Schwert zu bauen. Und dann denkst du, oh,
nee. Um unterwegs nicht getötet zu werden, ne?
Ja, genau. Ja, und unterwegs wirst du dann im Zweifelsfall getötet. Aus irgendeinem Grund ödet mich das dann an. Also, ja, es kriegt mich irgendwie nicht.
Muss ich sagen, es ist auch nicht so richtig meins. Ich habe ja, in den letzten Tagen Cyberpunk weitergespielt, bin jetzt auch an der Stelle, wo einem Johnny Silverhand quasi begegnet.
Ah, okay.
Da bin ich mittlerweile angelangt und ich habe...
Keanu!
Genau, und ich habe in den letzten Tagen ein bisschen WoW weitergespielt und gestern ja auch mit Leuten aus meiner Gilde ein paar Dungeons gespielt und habe festgestellt, das macht doch wieder irgendwie Spaß.
Ja, fast forward 6 Monate, mein Leben mit 300 Kilo.
Nein.
Dr. No kommt zu dir und sagt, you're too fat, we're 900 calories.
Wenn, dann machen wir das zusammen und dann nehmen wir, warte mal, wie ist die Serie, die ich gerade nochmal gefunden habe bei TLC?
My Fat Gypsy Wedding, du willst eine Roma und Sinti heiraten oder was?
Nee, warte mal, es gibt auf tlc.de gibt es tatsächlich eine Kategorie Sendungen, da kann man alle Sendungen gucken. Ich habe ja vorhin nur das aus der Wikipedia vorgelesen und da gab es mein Leben, es gibt nämlich noch was anderes, nicht nur mein Leben mit 300 Kilo, es gibt auch noch wo ist denn das, fällt das unter KST? Nein, mit zwei so Schwestern, warte mal, ich hab's
gleich. Die Gypsy Sisters oder was?
Nein, ich glaube unser, genau, die Fundschwestern heißt es, unser Leben mit 500 Kilo.
Das habe ich auch einmal gesehen. Die eine ist so fett, die hat Fett an der Stirn. An der Stirn, Reinhard. Die hat vorne so einen kleinen Balkon aus Fett auf ihrer Stirn, der über den Augen hängt. Da könnten theoretisch sich zwei Mäuse aus Ratatouille, zwei Ratten, könnten sich auf ihre Stirn setzen, wie auf so ein Sofa und könnten an ihren Haaren ihren Kopf lenken. Ohne gesagt, Scheiß, Reinhard.
Ich glaub, diese Menschen,
es gibt ein paar Sachen. Ja, natürlich sind die krank. Aber teilweise sitzt du da und denkst so, in Gottes Namen, aber bitte, ey. Wie? Die meisten von denen haben dann auch Kinder, die erst ein paar Monate alt sind. Und ich habe, also meine Fantasie reicht nicht aus, mir zu erklären, wie eine 300-Kilo-Frau und ein 250-Kilo-Mann ein Kind machen und kriegen.
Tja.
Also.
Passiert.
Wie? Anatomisch, Reinhard, wie geht es überhaupt? Und ja, sie sind krank und das ist bemitleidenswert. Das muss man mal voranstellen. Auf der anderen Seite denkst du dann teilweise auch bei der Blödheit oder wie soll man sagen, bei der Arroganz, mit der manche von denen dort auftreten. Da sitzt eine Frau, gestern habe ich das noch gesehen, die 330 Kilo wiegt und Dr. No in seinem typischen sagt, ist alles in Ordnung mit Ihnen? Wie glauben Sie, ist Ihr Status? Und sie sagt allen Ernstes, ich fühle mich gesund, mir geht's gut. Sie musste mit einem Pferdelaster angeliefert werden, Reinhard, verdammte Axt. Die lag hinten auf einem Laster mit einer Beatmungsmaschine in der Nase und sagt bei dem Gespräch, sie fühlt sich gut. Da fällt dir doch nichts mehr ein. Also du sitzt halt vorm Fernseher und denkst so, ja, sieht eigentlich ganz healthy aus, also sieht ganz gut aus alles. Ja, es ist traurig, es ist bemitleidenswert. Natürlich ist es im weitesten Sinne auch totale Sensationsfernsehen, aber
ja,
ich kann mir das so entspannen. Das Schlimme ist, ich habe dabei griechisch gegessen, während ich das geguckt habe.
Das ist, glaube ich, der Inbegriff von Trash-TV. Ne? Also das T in TLC steht, glaube ich, auch für Trash. Das ist,
wofür steht denn das LC dann?
Ich habe keine Ahnung. Warte mal, das müsste uns doch die Wikipedia sagen. Wofür steht
TLC
können,
überhaupt?
TLC.
Television.
Wikipedia, was TLC Fernsehsender ist ja ein amerikanischer Fernsehsender. The Learning Channel.
Ja, ich glaube auch.
Das steht für The Learning Channel.
Dein Ernst?
Alter, ernsthaft? Ja. Wurde 72 gegründet, das Ganze. Das ist ein, das war Service Network. Also TLC Deutschland. Ursprünglich eine Abkürzung für The Learning Channel, deutschsprachige Fernseher. Ja, das war mal The Learning Channel, aber das ist lange, lange her, dass man bei TLC was gelernt hat. Mittlerweile.
Nein, ich schicke dir mal ganz kurz die Frau, die sagte, dass sie sich fit und gesund fühlt. So, Foto liegt dir auf deinem Handy vor.
Das ist krank und das ist eine Realität. Also da ist die, wie nennt man das?
Ja, sie fühlt sich ganz gut.
Wie nennt man das? Kognitive Dissonanz?
Ja, so viel kognitive Dissonanz passt in keinen Menschen rein, selbst mit 300 Kilo nicht. Die Frau der Bauch von der Frau hat einen Bauch, Reinhard. Das ist einfach ganz schlimm.
Gesehen, aber wie gesagt, bei den Sendungen ist echt die Frage, wie viel davon geskriptet ist und so nochmal. Ne? Also um so also auch möglichst sensationsmäßig zu machen. Ich meine, das ist ein Fernsehsender, der hat unter anderem eine Serie, die heißt Dating hinter Gittern, wo es um die Hochzeit mit Strafgefangenen geht. Ne? Also,
was ist denn dagegen wieder einzuwenden? Auch die brauchen Liebe. Nur weil man seine Ehefrau gekocht hat, kann man ja danach trotzdem nochmal heiraten. Reini, es gibt kaum etwas, was grusiger ist als Frauen, die sich auf so Straftäter stürzen. Das habe ich damals, als ich im Knast gearbeitet habe, ja auch mitbekommen. Da waren auch ein paar unserer Serienmörder waren verheiratet mit neuen Partnerinnen.
Ja.
Und letztens habe ich zum Beispiel die schöne Serie, schön ist es nicht, sehr empfehlenswert bei Netflix, Night Stalker gesehen, über Richard Ramirez, den Night Stalker. Einen der schlimmsten Serienmörder, den es in den USA jemals gab, der sehr schwer zu fassen war. Weil er zu den ganz wenigen Serienmördern gehörte, der kein Muster hatte. Der hat Frauen, Kinder, Männer unterschiedlichen Alters, unterschiedlicher Herkunft umgebracht und auch noch auf unterschiedliche Art und Weise. Das ist sehr selten bei Serienmördern. Normalerweise legen Serienmörder sich relativ früh auf ein Opferprofil fest und verfolgen das dann auch. Ne? Also, so wie Ted Bundy zum Beispiel fast ausschließlich junge Frauen ermordet hat und so, ne? Und dieser Mörder war wahnsinnig schwer zu fassen, weil der kein Täterprofil hatte. Der hat, oder Opferprofil, der hat völlig wahllos Menschen ermordet und auf völlig wahllose Art und Weise mit Messern, mit Stricken, was weiß ich. Ein riesiges Arschloch, noch vorsichtig gesagt. Und ein Monster, ne? Absolutes Monster. Aber da er zumindest aus den Blicken mancher Frauen attraktiv wirkte, lange Haare, sehr schlank, fürchterliche Zähne durchs Mess, aber trotzdem sonst vielleicht auf irgendeine Art sowas wie ein Popstar, ähnlich wie bei Ted Bundy auch, war der Gerichtssaal in Anfang der 90er Jahre, als der verurteilt wurde, war der voll mit attraktiven jungen Frauen, die in ihn verliebt waren, ihrer eigenen Sicht nach. Ja. Und die könnten, bei Ted Bundy war das auch so, sie konnten überhaupt nicht glauben, dass der diesen, und der hat es zugegeben. Also es ist noch nicht mal so, dass er es bestritten hätte oder so. Aber diese Frauen meinten dann trotzdem, in ihm was Gutes erkennen zu können, was es wert wäre, kultiviert zu werden oder geheiratet zu werden. Und bei Ramirez weiß ich nicht, ob der geheiratet hat, aber Ted Bundy hat im Gefängnis noch geheiratet.
Ramirez, ich habe gerade den Wikipedia-Eintrag mal aufgemacht und hier unter Verfahren und Verurteilung. Erstmal, der saß jahrelang in der Todeszelle, hat immer wieder Aufschub bekommen und das Todesurteil wurde nie verstreckt. Der ist nach 20 Jahren quasi in Altersschwäche da gestorben.
Ja.
Also an Leberversagen, aber ne,
an Leberversagen.
Am Ende irgendwie Altersschwäche. Krass, oder? 2013 ist er gestorben. Und während des Verfahrens hatte Ramirez viele, vor allem weibliche Fans, die ihm schrieben und ihn besuchten. Ab 1985 schrieb die freiberufliche Redakteurin des Freelance-Magazin, Doreen Leoy, dem Inhaftierten 75 Briefe. 1988 machte er ihr einen Heiratsantrag. Am 3. Oktober 1996 heirateten sie im San Quentin State Prison. Krass, oder?
Fällt dir nichts mehr zu ein, ne?
Bei
Ted Bundy war es Carol Ann Boone, die kommt auch in der Doku über den vor. Die hat auch noch ein Kind mit dem bekommen, wo er schon in der Todeszelle saß. Und es wird vermutet, dass sie in irgendeinem Gefäß sein Sperma aus dem Gefängnis rausgeschmuggelt hat. Weil sie ja, in Amerika gibt es ja wie in Deutschland so Pärchenzellen und so, gibt es gar nicht. Also es gab gar keine Möglichkeit zu sexuellem Intercourse. Dementsprechend hat er offensichtlich ihr irgendwie Sperma mitgegeben, mit dem sie sich dann selber befruchtet hat. Leute, ey, ohne Scheiß. What the fuck?
Ja.
Also einfach nur, der Typ war nekrophil und hat Sex mit Leichen gehabt. Ted Bundy war wahrscheinlich einer der abstoßendsten Menschen der Weltgeschichte so und der war einfach fürchterlich und den heiratest du und schmuggelst sein Sperma aus dem Knast, um dich selber damit zu inseminieren und ein Kind von dem zu kriegen? Also, wie viele Windungen im Kopf eines solchen Menschen müssen komplett daneben sein, dass man auch nur annähernd auf die Idee kommen kann? Wir sprechen jetzt nicht von Trickbetrügern oder von jemandem, keine Ahnung, der Millionenbetrug begangen hat oder so, sondern wir sprechen von Serienmördern, die Frauen ermordet haben. Und dann gibt es andere Frauen, die sagen, oh, das ist aber ein tüfter Typ, mit dem wäre ich gerne zusammen und hätte von dem gerne ein Kind. Ach, der hat es mit Leichen getrieben? Ach, was soll's? Mich findet der bestimmt toll, wenn ich stillhalte. Mir fällt nichts mehr ein, um zu beschreiben. Also, es gibt Menschen es gibt viele, viele, viele Menschen auf diesem Planeten, die keine Partner finden.
Ja.
Viele. Aber Leute, die im Todestrakt sitzen wegen Sex mit Leichen und mehrfachem Mordes, die finden jemanden, der sie vergöttert? Ich meine, was stimmt? Also, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht.
Ja,
aber die Faszination des Bösen, da hat Hannah Arendt schon drüber gesprochen, und nee, über die Banalität des Bösen in dem Fall. Aber diese Faszination, die von solchen Menschen ausgeht, scheint zu existieren.
Ja, da bin ich auch fest von überzeugt, dass das, dass gerade so Sachen, die. Also die einfach nicht okay sind, die auch, also ich glaube, das ist auch die
Faszination. Nicht okay.
Ja, ich glaube, das ist auch die Faszination okay. Jetzt eine Stufe drunter. Also nett. Jetzt nicht unbedingt die Massenmörder und Vergewaltiger, aber die auch so von, sagen wir mal, von Kriminellen ausgeht. Also da auch eine gewisse Faszination. Ne? Also jetzt nicht nur der Gentleman-Dieb, sondern auch meinetwegen einfach so Kriminelle.
Ja, das ist, oder auch, also man ist ja auch oft schockiert, zum Beispiel habe ich letztens ein Dating-Format im Fernsehen gesehen und da tauchte eine junge Frau auf, stark operiert, blondiert, eigentlich ein hübsches Mädchen, die dann original sagte, sie steht auf dominante Südländer, die zu Hause die Hosen anhaben.
Ja.
Und dann sitzt du vorm Fernseher und denkst so, genau. Und du bist so eine, die in 2 Monaten sich beschwert, dass sie eine Ohrfeige bekommen hat, weil sie den Mund aufgemacht hat bei ihrem Partner. Weißt du, du sitzt da und denkst so, wie kann, also Südländer jetzt mal außen vor gelassen in dieser Beschreibung, aber wie kann eine Frau sich einen Partner wünschen, der zu Hause die Hosen anhat und ihr sagt, was zu tun ist? Also was, warum?
Ich finde so eine Rollenverteilung generell irgendwie problematisch, ne? Also, dass irgendwie.
Ich lebe das auch, aber andersrum.
Also so eine Partnerschaft sollte ja eigentlich etwas sein, was auf Augenhöhe ist, oder? Also so für beide.
Also meine ist nur 1,60 und steht weit über mir. Wenn ich den Mund aufmache, ist direkt die Hölle los. Nein, komplett, was du sagst. Natürlich muss eine Partnerschaft auf Augenhöhe stattfinden. Also wir leben im Jahr 2021 und Menschen, die sich überdominante Partner wünschen, müssen sich nicht wundern, wenn sie danach dominiert werden.
Ja, die Frage
also
ist,
Gleichberechtigung muss auch in einer Beziehung existieren, ne? Und das ist für mich also unvorstellbar, wie jemand das, ja, wie man nur auf die Idee kommen kann,
du bist
das
der Psychologe.
Sich nicht zu wünschen.
Sag du's.
Ja, Reini, also für die Frauen, die dort auftauchen, also die in solchen Dokus auftauchen, solche Männer geheiratet haben, denen ist aus meiner Sicht nicht mehr zu helfen. Ah. Also wirklich nicht.
Ah.
Gar nicht. Aber Reini, weißt du, womit zu helfen ist? Mit guter neuer Musik. Ich habe was auf die Playlist geworfen. Einen der Songs, sagen wir mal, mein Leben begleitet haben und die auch laufen sollen, wenn ich irgendwann mal den Arsch zusammenkneife. Der wunderschöne Song Going Missing for a While oder Going Missing von Maximo Park. Eine Band, die über die Jahre immer, immer schlechter werdende Alben rausgebracht hat, bis sie jetzt in der kompletten Bedeutungslosigkeit gelandet sind. Aber ihr erstes Album, A Certain Pressure von 2005, gehört zu den besten Platten der 2000er, meiner Meinung nach. Und der Song heißt Going Missing von, ne? Maximo Park. Den habe ich auf unsere Liste gepackt. Reini, hast du auch einen Vorschlag?
Dann hätte ich gerne Terrorgruppe hatte ich schon mal, ne?
Ja, hattest du schon.
Dann nehme ich was von Black Flag.
Oh, schön, das ist gut. Ja. Henry Rollins hatte diese Woche seinen 60.
Oh, sehr schön, Glückwunsch.
Und das kann man sich nicht wirklich vorstellen, weil er ja immer noch weit über unserem Fitnesslevel liegt und fast doppelt so alt ist.
Ja.
Also Henry Rollins würde uns beide töten und wir würden es gar nicht merken. Wir wären schon tot, bevor wir es gemerkt haben, Reini. So,
das,
teilen. So, ich packe es in die Playlist.
Ja, mach mal.
Rise Above von Black Flag, der großen Punk-Kapelle der 80er Jahre in den USA. Nennt man es Punk? Nennt man es New Punk? Ich weiß nicht genau.
Dazu sage ich das, was jedes Bandmitglied immer sagt. Wir lassen uns nicht so gerne in eine Schublade stecken. Also wir machen sowas progressive und das ist ein bisschen mit Einschlägen vom Punk und die Beatles sind ja unser Vorbild. Und das ist so das Übliche.
Nein, aber hör dir, Reini, das hier ist 40 Jahre alt. 40 Jahre.
Ja.
Bam, 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 bam. Einfach geil. Ja. Henry Rollins ist nebenbei eine sehr interessante Figur und ja, wir kommen jetzt zum Ende, aber der ist bei Black Flag, also der war mit der Band befreundet und ist in die Sängerposition gekommen, weil der Sänger Lust hatte, Gitarre zu spielen.
Ja, so viel.
Das ist ungefähr so, wie es im Queen-Film von Bohemian Rhapsody pseudomäßig behauptet wurde, aber gelogen war. Bohemian Rhapsody besteht ja größtenteils aus Lügen. Da ist ja fast nichts wahr, lustigerweise, ja, zur Geschichte von Queen.
Also der Film ist gut.
Der Film ist schön, ja. Aber es ist halt einfach, Freddie und die Band kannten sich vorher. Es gab dieses Konzert nie. Freddie hat von seiner HIV-Infektion erst nach dem Endkonzert, Live Aid-Konzert erfahren und so. Also da ist ja wirklich fast nichts wahr, aber der Film ist schön. Du hast recht, ja. Reini. Den gucken wir nächstes Mal beide in weißen Unterhemden und halten uns dabei in der Hand und streicheln unsere Schnauzbärte.
Und danach gucken wir dann noch The Greatest Showman, auch großartiger Film.
Du stehst auf gesehen, The Greatest oder? Showman, Reini, mit Hugh Jackman.
Den habe ich im Kino gesehen, der war großartig.
Bist du ein Musical-Typ? Du? Nein.
Was denn? Der Film ist gut.
Wirklich?
Ja, hast du den gesehen?
Nein, aber...
Dann gucken dir an, der ist gut.
Das ist echt nicht so meine Welt, glaube ich.
Zieh den, ist egal.
Ich zieh mir den rein. Ja. Ich lass mir gut gehen. Ich hab dich lieb. Das war Alliteration am Arsch. Schreibt uns, liebt uns. Mein Leben mit 300 Kilo. Nächste Woche mit Reinhard Remford. Peace and out und auf Wiedersehen.
Ich habe gelacht, aber unter meinem Niveau.
An dieser Stelle möchte ich noch kurz eine Kleinigkeit anmerken. Ich hörte davon, dass der Herr Bielendorfer gesagt hat, dass der einzige Podcast, den man hören muss, also ne, der einzige Podcast, den man braucht, ja angeblich Bratwurst und Baklava ist. Wenn mir jetzt nochmal jemand erzählt, das muss man nicht hören, für diesen Podcast ein Scheißspruch wäre, fick dich.
Und hört Bratwurst und Baklava mit Özcan Kosa und Bastian Bielendorfer auf 1Live.
So ein mieser Wichser.
Ist mir übrigens nicht aufgefallen, als ich das erzählt habe.
Wirklich nicht.
Nee, ist mir nicht aufgefallen. Aber im Rückblick schon lustig. Ja, man kann doch mal vergessen, dass wir dieses unbedeutende Nebenprojekt hier betreiben.
Ja, ja.
Ach, jetzt sei nicht beleidigt. Ja. Du weißt, du bist immer in meinem Herzen. Außerdem hast du das schon vor langer Zeit verkackt mit deinem, was du da gesagt hast. Das war gar
ja,
nicht
aber
schön.
Da war es noch egal.
Das stimmt.